Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, wie dein unbewusstes, also dein vegetatives Nervensystem tickt. Wenn dich interessiert, wie du Stress mit HRV-Trends sichtbar machst und ob Cortisolbestimmungen sinnvoll sind. Und diese Bauchdetektivgeschichte ist ganz besonders für dich, wenn du erfahren möchtest, wie du Wearables richtig nutzt und was dir sofort hilft, Stress abzubauen.
Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte.
Gestern war ich eingeladen als Expertin in der Eat Smarter Community von meiner lieben Kollegin, der Diätologin Marta Resatz. In ihrer Community gibt es immer wieder mal Fragestunden, die sie selbst leitet, Input-Sessions und eben auch immer wieder mal externe Experten und Expertinnen, die zu verschiedensten Themen Workshops oder Vorträge halten. Und ich habe gestern gesprochen über das Thema, wenn Stress auf die Waage schlägt. Und da sind wir im Rahmen von diesem Workshop wieder auf einen Punkt draufgekommen, der auch immer wieder mal meine Patienten und Patientinnen betrifft. Denn was ich immer wieder mal erlebe, ist die Aussage, na, also es geht eigentlich, ich habe nicht so arg viel Stress, ich meine, es ist sehr viel los, ich habe viel zu tun, aber mir macht mein Job Spaß, auch zu Hause, das Management von der Familie mit den Kids und so, mir taugt das, wenn sich was tut. Ich bin einfach, ich kann nicht ruhig sitzen, ich bin quirlig, ich mag immer, wenn viel los ist. Das fühlt sich für mich gar nicht so wie Stress an. Und das ist ein Riesenthema, weil trotzdem, auch wenn es Spaß macht, auch wenn du voll in deinen Aktivitäten und in deinen To-Dos aufgehst, dein System fährt trotzdem auf Hochtouren und du merkst es gar nicht. Aber, was ganz, ganz wichtig ist, erhöhte Cortisolspiegel, also dauerhaft erhöhte Cortisolspiegel, chronischer Stress, hat immer Auswirkungen. Das heißt, gerade in meinem Bereich mit meinen Patienten und Patientinnen, da geht es ja sehr viel um Bauchbeschwerden und die werden unter Stresseinfluss, unter Cortisoleinfluss schlechter. Also man hat mehr Beschwerden, Blähungen, Blähbauch, Sodbrennen, stillen Reflux, Durchfälle, aber eben auch Verstopfung. Und drum ist es bei mir auch so, dass ich mein De-Stress-Programm, wo ich meinen Patienten und Patientinnen zeige, wie sie sich eine funktionierende Stressbalance aufbauen können, auch immer in meinen Ernährungstherapien direkt integriert habe. Also da kommt keiner oder keine, die mit mir arbeitet, drum herum. Und auch bei der Marta, die sich ja mit ihren Patientinnen und Klientinnen ums Gewichtsmanagement kümmert, da ist das natürlich auch ein Thema, denn es ist nicht immer nur das Essen schuld, beziehungsweise nur indirekt, denn wenn der Cortisolspiegel hoch ist, dann kann alleine das Cortisol triggern, dass du mehr Hunger hast, mehr Appetit auf energiereiche Lebensmittel, auf Süßigkeiten, auf Knabbereien. Also da ist es nicht ungewöhnlich, dass du in die Naschlade reinfällst oder ein ganzes Sackerl Chips zum Beispiel aufschnabulieren möchtest. Und genau deswegen muss man da unbedingt hinschauen. Und ja, was macht man halt jetzt, wenn man gar nicht das Gefühl hat, gestresst zu sein? Weil manche, wenn du für dich merkst, oh ja, es wird mir immer wieder zu viel, ich habe voll viel in die Ohren, ich pfeife aus dem letzten Loch, ich brauche Ruhe, es geht nicht mehr und so, dann ist es ja schon mal gut in dem Sinn, weil dann weißt du zumindest, okay, da und da kannst du ansetzen. Aber was ist, wenn du das nicht hast, dieses Gefühl? Und drum habe ich mir gedacht, das schreit ja förmlich nach einer Bauchdetektivgeschichte. Und deswegen möchte ich dir heute in dieser Bauchdetektivgeschichte zwei Möglichkeiten zeigen, mit denen du Stress unter Anführungszeichen sichtbar machen kannst oder zumindest greifbar. Das ist einerseits mal die Bestimmung von Cortisol, was man im Blut, im Speichel und im Urin bestimmen kann. Das erkläre ich dir noch im Detail. Und dann als zweites die Messung der HRV, also der Herzratenvariabilität. Bevor wir jetzt aber da hier ganz ins Detail gehen zu diesen zwei Punkten, möchte ich dir kurz erklären, wie dein vegetatives oder autonomes, dein unbewusstes Nervensystem eigentlich funktioniert. Dein vegetatives Nervensystem hat zwei wesentliche Teile. Einerseits den Sympathikus, das ist, wäre im Auto das Gaspedal. Also der Sympathikus, der aktiviert dich, der schaltet dich in den Leistungsmodus oder auch in den Fight-or-Flight-Mode. Das hast du bestimmt schon gehört. Also der aktiviert eine Kampf- oder Fluchtreaktion in dir oder bereitet dich für diese vor. Der Gegenspieler vom Sympathikus heißt Parasympathikus. Und der ist im Auto jetzt wieder gesehen die Bremse. Der ist für Regeneration, für Entspannung, für Verdauung zuständig und schaltet dich in den sogenannten Rest-and-Digest-Modus, also in den Entspannungs- und Verdauungsmodus. Beide Systeme haben jetzt einen Hauptakteur oder eine Substanz, sagen wir mal, im weiteren Sinne, die Steuerung übernimmt oder über die das Ganze funktioniert. Das ist beim Sympathikus sind das die Stresshormone, die Katecholamine für die Kurzzeitstressreaktion, also Adrenalin und Noradrenalin und dann für die Langzeitstressreaktion, also um eine Stressreaktion länger als ein paar Minuten aufrechtzuerhalten, das Cortisol. Und der Parasympathikus, der hat als Hauptakteur den Vagusnerv, das ist der 10. Hirnnerv. Und den kann man wieder über verschiedene Wege ansteuern. Das ist ganz praktisch. Also du kannst dir vorstellen, wenn der Parasympathikus jetzt die Bremse ist, dann ist zum Beispiel deine Atmung der Hebel, mit dem du die Bremse drückst. Ja? Und sowas wie die Atmung, da gibt es noch viele andere Möglichkeiten, viele andere Hebel, wie ich den Vagusnerv quasi einschalten kann. Und normalerweise läuft es immer so ab oder evolutionär gesehen, eine Stressreaktion war früher notwendig, wenn uns zum Beispiel ein wildes Tier gegenüber gestanden ist in der Steinzeit, ja, ein riesengroßer Bär oder so, dann mussten wir fight or flight, also kämpfen oder flüchten. Da hat uns der Sympathikus darauf vorbereitet. Das ist abgelaufen. Wir sind davongelaufen von diesem Tier, waren dann in der sicheren Höhle oder sind vielleicht auf einen Baum geklettert. Und dann, wenn wir quasi in Sicherheit waren, war das wieder erledigt. Und dann ist der Parasympathikus wieder aktiv geworden. Und das war quasi der Steinzeitmodus und in dem ticken wir nach wie vor. Das heißt, alles, was Stress auslöst, und das ist mittlerweile ja nicht mehr der Bär, sondern das sind ganz viele andere Sachen, dass wir ständig erreichbar sind, dass wir viel erledigen müssen, dass wir gestritten haben mit jemandem, dass es uns schlecht geht, dass wir uns von etwas fürchten. Da gibt es ganz viele Auslöser, die den Sympathikus triggern können und das Cortisol in weiterer Folge. Und der Parasympathikus, der wird heutzutage ganz, ganz selten auf den Plan gerufen. Also das Problem ist, dass wir allesamt in unserer Gesellschaft oftmals im Sympathikus fast hängen bleiben. Und das macht natürlich dann, also ich sehe es bei meinen Patienten und Patientinnen immer wieder, zumindest am Anfang der gemeinsamen Arbeit, bevor ihnen diese Mechanismen bewusst sind und bevor sie was in der Hand haben, was sie tun können, macht dann zum Beispiel die Beschwerden schlechter, macht Intoleranzen, verkleinert den Darm so und. Und wenn du jetzt zu den Leuten gehörst, die sagen, naja, ich weiß nicht, ich finde jetzt nicht, dass ich so ein stressiges Leben habe, es ist eh alles okay. Wenn du da mal ein bisschen dahinter schauen möchtest, dann gibt es eben Möglichkeiten, den Stress mehr oder weniger zu messen. Und die eine Variante ist, dass man das Cortisol misst. Denn wie ich vorher schon gesagt habe, Cortisol ist quasi der Hauptakteur des Sympathikus. Cortisol wird aus der Nebennierenrinde ausgeschüttet. Und dazu muss aber, jetzt einfach erklärt, ein Trigger vom Gehirn kommen. Das läuft über die HPA-Axis, das steht für Hypothalamus Pituitary Adrenal Axis oder Hypothalamus Hypophysen Nebennierenachse. Und die wird quasi angeschalten, wenn ein Stressor da ist, egal welcher, ja, ob das jetzt eben ein wildes Tier ist oder jemand, mit dem man kämpfen müsste, oder eben ich habe den ganzen Tag nichts gegessen oder ich habe gerade gestritten oder ich habe mich wahnsinnig aufgeregt oder ich muss einen Vortrag halten, ich habe Angst oder ich habe finanzielle Sorgen oder ein Trauma, was auch immer, dann wird das getriggert und im Endeffekt wird dann aus der Nebennierenrinde das Cortisol ausgeschüttet und das macht dann seinen Job, ja. Und jetzt kann man dieses Cortisol messen, aber man muss natürlich wissen, ein einzelner Zufallswert, der ist für Alltagsstress, also um den sichtbar zu machen, quasi unbrauchbar. Ja, es geht da immer mehr um ein Tagesprofil und um den Kontext dazu. Und man kann natürlich Cortisol im Blut bestimmen lassen. Beim Arzt oder im Labor wird meistens das Morgencortisol im Serum bestimmt, aber eher bei Verdacht auf eine Nebenniereninsuffizienz zum Beispiel ist das, so eine Einzelmessung ist eben für Alltagsstress nicht geeignet, um den sichtbar zu machen. Wo so einzelne Cortisolwerte auch bestimmt werden, ist, wenn man auf Hypercortisolismus screent. Das wäre eine Erkrankung, die nennt sich Cushing-Syndrom. Also da ist das Cortisol krankhaft erhöht. Und da macht man eben auch Cortisol-Tests. Da macht man oft auch Speichelcortisolbestimmungen am Abend oder 24 Stunden Urin-Cortisol, das man misst. Also das ist aber wirklich zur Krankheitsabklärung, also das, was man beim Arzt macht. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Cortisol eben auch im Speichel zu bestimmen. Und solche Speicheltests, die kann man durchaus auch zu Hause machen. Also da kann man sich welche quasi online bestellen und heimschicken lassen. Und da wird dann meistens ein Tagesprofil gemacht. Das heißt, man muss dann mehrere Speichelproben abgeben. Und man schaut sich im Rahmen solcher Tests auch meistens den CAR an. C-A-R, also Cortisol Awakening Response. Es ist ja so, dass uns das Cortisol, das hat ja nicht nur negative Effekte, sondern das Cortisol ist eigentlich auch dafür verantwortlich, dass wir in der Früh überhaupt aufwachen. Ja? Es ist so, dass das in den frühen Morgenstunden ansteigt, immer höher wird und dann in der Früh einen Peak hat und dann über den Tag abfällt, außer es kommt eine Stressreaktion und dann gibt es natürlich wieder einen Anstieg, aber sonst fällt es kontinuierlich ab, während dann am späteren Nachmittag, Abend das Melatonin, das Schlafhormon, anflutet und dann kann man eben einschlafen. Und in der Früh, also in den frühen Morgenstunden, nimmt dann das Melatonin immer mehr ab und das Cortisol steigt und weckt uns eben auf, drum Awakening Response. Und um das zu messen, muss man den Speichel direkt beim Aufwachen, die Speichelprobe, abgeben und dann 30 Minuten und 45 Minuten danach. Ja, und da ist das Timing wirklich wichtig, damit man da eine Aussagekraft hat für den CAR. Und grundsätzlich sind solche Speicheltests wissenschaftlich sehr gut untersucht und belegt und werden auch in klinischen Studien meistens verwendet. Aber wiederum ist es natürlich so, wenn ich das jetzt einmal mache, also einmal so ein Tagesprofil und einen CAR, dann kann es natürlich sein, dass ich gerade einen ruhigen Tag erwische und da ist alles in Ordnung und da fällt nichts auf, ja. Das heißt, sinnvoller ist wirklich, dass man so ein Profil an 2 bis 3 Tagen mindestens macht. Das heißt zum Beispiel 2 typische Alltags- oder Arbeitstage und einen ruhigeren Tag am Wochenende zum Beispiel oder im Urlaub. Und dann hat man ein bisschen ein besseres Gefühl. Wenn man jetzt bezüglich Cortisolmessung ein bisschen sich im Internet schlau macht und ein bisschen schaut, dann stolpert man auch meistens über den sogenannten Dutch-Test. Dutch, also D-U-T-C-H, das steht für Dried Urine Test for Comprehensive Hormones. Das ist auch ein Test, den man zu Hause machen kann. Und da werden, wie der Name schon sagt, getrocknete Urinproben analysiert im Labor. Und da ist es so, es gibt 4 Testzeitpunkte über den Tag verteilt. Das heißt, ein Zeitpunkt, eine Urinprobe gibt man ab gleich nach dem Aufwachen, dann 2 Stunden nach dem Aufwachen, dann zwischen 16 und 17 Uhr, aber auf jeden Fall vor dem Abendessen und dann zum Schlafen gehen. Und das gibt dann ein Tagesmuster, das man auch wieder auswerten kann. Beim Dutch wird auch nicht nur Cortisol bestimmt, sondern auch einige Stoffwechselprodukte vom Cortisol. Und es ist auch so, dass es hier einige Studien gibt. Allerdings, es ist nicht alles unabhängig validiert worden. Also es ist jetzt nicht so, dass das der Goldstandard wäre. Es ist auf jeden Fall ein Unterschied zu den Speicheltests, die ja wirklich breit wissenschaftlich verwendet werden. Und in großen Leitlinien spielt der Dutch zur Diagnostik eigentlich gerade von irgendwelchen Störungen von dieser HPA-Achse keine große Rolle. Aber man kann ihn natürlich einsetzen und verwenden. Aber das Fazit zu all diesen Bestimmungen vom Cortisol ist, dass es eher aufwendig ist, eher auch kostenintensiv, wenn man diese Tests bestellt. Und man muss das natürlich immer alles im Kontext sehen. Und wie gesagt, wenn man ein Tagesprofil jetzt macht, dann kann man gerade Glück gehabt haben und einen guten Tag erwischt haben. Und dann ist der unauffällig und trotzdem ist aber was los. Ja? Also das heißt, fürs Alltags-Selbstmonitoring ist das nicht immer wirklich praktikabel. Viel alltagstauglicher finde ich persönlich die HRV, die Herzratenvariabilität. Und zwar deswegen, weil ganz viele von den Gadgets, die wir tragen, darum heißen sie auch Wearables, diese HRV automatisch mitmessen. Sei es die Apple Watch, Fitbit Charge, die Garmin, VivoSmart, Bänder von Whoop, von Polar, da gibt es auch den Brustgurt von Polar, den Ura Ring, den Ultrahuman Ring, Circle Smart Ring. Also da gibt es ganz, ganz viele solche Devices, die diese HRV automatisch mitmessen. Und so hast du dann schon Daten, die du einfach anschauen und verwenden kannst. Aber was ist jetzt diese HRV eigentlich? Du musst dir vorstellen, dein Herz, das schlägt nicht wie ein Metronom. Man glaubt zwar, das Herz schlägt regelmäßig, wenn man so die Hand drauf legt, ja, dann, oder wenn man hört am Brustkorb von jemand anders, dann hört man halt den Herzschlag. Und es ist aber faktisch so, dass die Abstände zwischen zwei Herzschlägen ganz fein schwanken, und zwar im Millisekundenbereich. Und genau das beschreibt die HRV. Also die HRV gibt Auskunft, wie stark die Abstände zwischen den einzelnen Herzschlägen variieren. Drum auch Herzratenvariabilität oder Herzfrequenzvariabilität könnte man auch sagen. Also es ist eben nicht die Herzfrequenz, also der Puls, sondern diese feinen Unterschiede zwischen den Herzschlägen. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, okay, und wie gibt es das überhaupt, dass da einen Unterschied gibt, dass das nicht jedes Mal gleich ist, dass das Herz eben nicht wie ein Metronom schlägt, obwohl es so anhört? Und das kommt dadurch zustande, weil das Herz mit dem vegetativen Nervensystem natürlich in Verbindung ist, in ganz enger Verbindung und wird immer wieder angetriggert vom Sympathikus, also von diesem Fight or Flight, vom Aktivitätsmodus und auch vom Parasympathikus, vom Entspannungs- und Verdauungsmodus. Und die HRV, die gibt quasi ein Gefühl dafür, wie dieses Zusammenspiel läuft, ja, ob quasi da eine gute Abwechslung ist zwischen Sympathikus und Parasympathikus oder eben nicht. Ja. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, eine hohe HRV ist immer besser als eine niedrige, weil bei einer hohen HRV quasi immer wieder dieser Wechsel stattfindet. Du kannst dich vorher an das Bild erinnern mit dem Auto, Gas und Bremse, ja, also Sympathikus das Gas, Parasympathikus Bremse. Und wenn du jetzt beim Körper ist quasi so, gerade beim Herz sieht man das dann gut, dass immer wieder geht Gas, Bremse, Gas, Bremse, Gas, Bremse. Also das würde dann eine hohe HRV ausmachen. Und eine niedrige HRV, die bedeutet wiederum, dass eigentlich ständig das Gaspedal gedrückt ist und nie die Bremse kommt. Das heißt, es gibt einen Hinweis auf einen erhöhten Stresslevel. Wobei man natürlich nicht genau sagen kann, was jetzt exakt die Stressoren sind. Denn es kann jetzt irgendeine Stresssituation gewesen sein, aber genauso Schlafmangel, Krankheit, eine chronische Entzündung, viel Alkohol getrunken, all das natürlich führt zu einer niedrigeren HRV. Es gibt jetzt viele verschiedene unterschiedliche Berechnungsmethoden für die HRV. Zwei der wichtigsten Kennzahlen sind die RMSSD, das steht für Root Mean Square of Successive Differences, also zu Deutsch der quadratische Mittelwert der aufeinanderfolgenden Herzschlagdifferenzen oder kurz, einfach gesagt, das Maß für die kurzfristige Herzschlagvariabilität. Das heißt, das ist ideal, um kurzfristige Schwankungen zu zeigen oder an sich anzuschauen. Und die sind eher vom Parasympathikus über den Vagusnerv vermittelt. Und das heißt, für Kurzmessungen oder in der Nacht, also die meisten Wearables messen in der Nacht diese RMSSD. Zum Beispiel auch Ura-Ring oder das Whoop-Band berechnen nachts eben diese RMSSD über viele 5-Minuten-Segmente, die sie im Schlaf ermitteln. Und dadurch kriegst du sehr stabile Nächte-Trends. Der zweite Wert, der oft ermittelt wird, ist die SDNN. Das steht für Standard Deviation of Normal to Normal Intervals oder Standardberechnung der NN-Intervalle oder ganz einfach gesagt Maß für die gesamte Herzratenvariabilität. Also die SDNN, die ist wirklich die Gesamtvariabilität der Herzschlagabstände über den gesamten Messzeitraum. Also das ist eher langfristig und da ist inkludiert kurzfristige Schwankungen, die vom Parasympathikus, also über den Vagusnerv vermittelt werden, aber auch langfristige Schwankungen, wo es immer um diese Abwechslung Sympathikus-Parasympathikus geht. Je länger da die Messzeit ist, wenn die SDNN ermittelt wird, umso aussagekräftiger. Beispiel wäre die Apple Watch, die schreibt die HRV als SDNN in die Health App und da sind es mehrere kurze 1-Minuten-Stichproben ungefähr am Tag. Die werden automatisch dann getriggert, wenn man in Ruhe ist oder auch wenn man eine Atemübung, eine Achtsamkeitsübung macht, also wenn man da in Ruhe kommt sozusagen. Es wird nicht jetzt 24 Stunden durch aufgezeichnet, sondern immer wieder so kleine Messabstände gemacht und diese Einzelmessungen werden dann in der Tagesansicht zusammengefasst. Jetzt ist überhaupt die Frage natürlich, nachts oder morgens, was ist verlässlicher? Nachts, wenn es irgendwie geht, ist besser, weil du hast da wirklich ein langes und ruhiges Messfenster und dadurch wirklich schön glatte und robuste Trends. Und auch die werden sich verändern. Also es ist nicht so, dass du sagst, naja gut, in der Nacht, da schlafe ich, was soll ich da für Stress haben? Ja? Trotzdem, also wenn du da eine Woche vergleichst mit der anderen Woche, wo es auch tagsüber zum Beispiel stressiger war, das schlägt durch. Also diese Trends, die du dir da anschaust, die werden sich trotzdem verändern, je nachdem, wie der Tag läuft. Also das hat eine Auswirkung. Ja? Wenn du jetzt morgens misst, dann ist es gut, wenn du das immer zum gleichen Zeitpunkt möglichst machst, 2 bis 3 Minuten ruhig im Sitzen und dann diese Messung triggerst. Und das gibt auch gute, vergleichbare Verlaufsinformationen, wenn du das konsequent machst. Also nicht nur einen Tag dir anschaust, sondern wirklich zum Beispiel 1 Woche, 2 Wochen das immer machst. Ja, das ist auch ganz gut. Und es ist so, dass Studiendaten auch eine gute Übereinstimmung von Nacht- und Morgenwerten zeigen, also das funktioniert. Du solltest aber grundsätzlich ein paar Dinge beachten, ein paar Do's and Don'ts gibt's. Die Do's sind, dass der Trend immer wichtiger ist als die Einzelwerte. Also es ist immer wichtiger, dass du nicht auf einen einzelnen Messpunkt schaust, sondern wirklich so 7 bis 14 Tage mal durchschaust, wie das da läuft. Und wenn du in der Früh misst, dann immer zur gleichen, oder halt, wenn du tagsüber misst, dann immer zur gleichen Tageszeit und in der gleichen Position und vor der Messung keinen Kaffee trinkst, keinen intensiven Sport machst. Ja, genau. Und es ist dann auch nicht so, wenn jetzt ein Wert einmal eben niedriger ist oder so, dann ist es nicht tragisch. Ja. Es macht dann Sinn zu reagieren, wenn zum Beispiel deine 7-Tage-Herzfrequenz unter deinen individuellen Normalbereich fällt. Also wenn du zum Beispiel jetzt über 7 Tage weißt, aha, das ist immer bei, was weiß ich, 50 und dann geht es auf einmal runter und dein Ruhepuls ist auch erhöht, dann ist das ein Zeichen da, dass da was im Busch ist, dass du da wirklich schauen sollst, dass du die Belastung runterschraubst, also keine intensiven Sporteinheiten machst, nicht zusätzlich noch on top, dass du die Stressimpulse regelmäßig einbaust, um den Vagusnerv zu stimulieren und den Stress abzubauen, dass du schaust, dass du deine Schlafroutine priorisierst und so weiter. Ja. Also das wären die Do's und die Don'ts ist, vergleiche keine Geräte untereinander, ja, weil manche Wearables, die messen ebenso, wie ich gesagt habe, die RMSSD oder messen die HRV als RMSSD, wie zum Beispiel der Ura-Ring, und andere messen die HRV als SDNN, als diesen zweiten Wert, also zum Beispiel die Apple Watch, ja, und darum macht es da keinen Sinn, die Werte vom Ring mit der Watch zu vergleichen. Und vergleich deine Werte auch nicht mit anderen. Also nicht jetzt deinen Partner fragen, was der für Werte hat oder deinen Nachbarn oder sonst wen in deiner Sportgruppe oder whatever, sondern immer nur deine Werte anschauen, weil die HRV auch von Alter, vom Zyklus, vom Fitnesslevel zum Beispiel abhängig ist. Was machst du jetzt, wenn du draufkommst, okay, deine 7 oder 14 Tage HRV, die fällt unter deinen Normalbereich. Ja? Also da ist definitiv was los. Da ist die Stressachse und der Sympathikus eben sehr aktiv. Wie kannst du da den Parasympathikus, also den Gegenspieler des Sympathikus, ganz gezielt aktivieren? Und wenn du dich erinnerst, habe ich am Anfang gesagt, der Hauptakteur des Parasympathikus ist der Vagusnerv, also der 10. Hirnnerv. Und wenn wir zum Bild, das ich am Anfang gezeichnet habe, zurückgehen, da habe ich gesagt, der Parasympathikus ist die Bremse. Und in diesem Bild wäre dann der Vagusnerv das Pedal oder der Bremshebel, den ich betätigen kann. Und da gibt es ganz viele verschiedene Hebel beim Vagusnerv und die nennt man Vagusroutinen. Das heißt, ich kann über verschiedene Techniken diesen Vagusnerv antriggern und so den Parasympathikus quasi einschalten oder eben die Bremse betätigen. Ja. Und eine Vagusroutine, die super einfach ist und sehr effektiv, ich nenne Vagusroutinen bei mir im Programm, im Distress-Programm De-Stress-Impulse. Also einer dieser De-Stress-Impulse zum Stressabbauen, der extrem effizient ist, ist die Atmung. Es gibt ganz viele verschiedene Atemtechniken, die du da verwenden kannst, vom kohärenten Atmen bis zur Resonanzatmung oder dem physiologischen Seufzer. Den habe ich zum Beispiel eben auch im Distress-Programm und das möchte ich dir einfach kurz zeigen hier. Und zum Beispiel dieser physiologische Seufzer oder Physiological Sigh, wie auch genannt wird, der funktioniert so, den hast du vielleicht auch schon bei kleinen Kindern beobachtet. Also wenn die weinen, wenn sich die verletzen oder sie sind sehr aufgewühlt, sehr krantig wegen irgendwas, was passiert ist oder sie sind gestürzt oder so, dann kann es sein, wenn sie sich schon langsam beruhigen, dass sie dann immer dieses Schnaufen machen, ja, dass sie so, ja, und das ist genau dieser physiologische Seufzer. Also das sind zwei kurze Einatmer und ein langer Ausatmer, ja. Das heißt, du machst, und eben diese zwei kurzen Einatmer und die viel längere Ausatmung, die aktivieren ganz stark, also sind ganz starke Trigger für den Vagusnerv, ja. Und es gibt auch andere Atemtechniken, wie dass man zum Beispiel auf 4 Sekunden einatmet und 6 Sekunden ausatmet und das für 5 bis 6 Atemzüge, das geht zum Beispiel. Oder es gibt das sogenannte Box Breathing, wo man sagt, man atmet ein auf 3 oder 4, dann hält man auf 3 oder 4 und dann atmet man wieder aus auf 3 oder 4. Also da gibt es verschiedenste Techniken, aber jedenfalls, das ist ein ganz, ganz toller De-Stress-Impuls zum Stress abbauen, der super effizient ist, weil deine Atmung hast du immer dabei. Ja. Mehr solche Vagusroutinen, die gibt es, wie gesagt, in meinem De-Stress-Programm. Also da, das ist quasi wie ein Buffet an 24 verschiedenen De-Stress-Impulsen. Nicht nur zum Stress abbauen, also solche Vagusroutinen, sondern auch welche, um den Stress schon im Vorfeld zu vermeiden. Das ist dann eher sowas wie Glaubenssatzarbeit, also dass man wirklich an Dingen arbeitet, die man sich eigentlich immer eingebildet hat, das sein müssen, dass man zum Beispiel alles selbst erledigen muss oder dass man immer 180% geben muss, weil sonst ist es nicht genug und. Also ich bin immer ein Fan, dass man an beiden Hebeln ansetzt, dass man Stress, also Sympathikus-Aktivierung schon im Vorfeld vermeidet. Und wenn der Sympathikus hyperaktiv ist, dass man dann weiß, wie man mit eben De-Stress-Impulsen, mit quasi Vagusroutinen, mit kleinen Vagusroutinen, also ein paar Atemübungen, das dauert vielleicht 5 Minuten, dass man da immer wieder den Parasympathikus auf den Plan rufen kann. Also wenn du hier mehr Infos von mir möchtest, wenn du sagst, ja, das mit dem De-Stress-Programm, das finde ich super, da habe ich alles zusammengefasst, da kann ich das durcharbeiten, kann mir die De-Stress-Impulse anschauen und gleich loslegen, dann hol dir gern mein De-Stress-Programm. Du findest den Link dazu unten in den Shownotes und genauso, wenn du sagst, du möchtest überhaupt mehr noch erfahren, was denn die Stressachse alles bewirkt, was überhaupt Stress auslöst, also was so typische Stressoren sind und wie Cortisol genau auf den Körper wirkt, also welche Auswirkungen es hat, auf welche Bereiche, dann hol dir auch gerne meinen Wissenshappen Cortisol Control. Da erkläre ich das alles ganz genau im Detail. Und im Wissenshappen-Vortrag Cortisol Control im Teilnehmerbereich gibt es auch einen Gutscheincode, wo du mein De-Stress-Programm dann auch günstiger bekommst. Alle Links findest du selbstverständlich unten in den Shownotes. Ja, und ich hoffe, diese Bauchdetektivgeschichte war wieder aufschlussreich für dich. Du hast viel Neues gelernt. Wie gesagt, ich finde die HRV wirklich super, super praktikabel im Alltag. Und gerade dann, wenn du sowieso so ein Wearable trägst, dann nütze diese Daten, die du da hast und die dir da sowieso gratis zur Verfügung stehen quasi. Ja, und ich freue mich auch, wenn du meine Bauchdetektivgeschichte an Freunde, Bekannte oder Verwandte weiterleitest. Sehr, sehr viele in unserer Gesellschaft haben Stress, haben einen sehr, sehr aktiven Sympathikus. Ganz oft kommt der Parasympathikus viel zu kurz und wenn man da einfach Bescheid weiß und auch weiß, wo man ansetzen kann, dann kann man sich einfach viele Probleme schon vorab vermeiden. Das kann ich einfach aus der Arbeit mit meinen Patienten und Patientinnen sagen, weil oft hört man halt einfach nur, ja, schau, dass du weniger Stress hast, du musst einen Gang runterfahren oder sowas. Ja, das ist oft leichter gesagt als getan und ja, also ich gebe dir da beispielsweise in meinem De-Stress-Impuls wirklich Ansätze, was du da machen kannst und überhaupt finde ich es einfach wichtig, dass man grundsätzlich mal überhaupt die Zusammenhänge kennt und versteht und weiß einfach, was Sache ist und ich hoffe, das konnte ich mit dieser Bauchdetektivgeschichte erreichen. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.